just want Aaron Hernandez.
Here comes Roger Goodell.
Janet, that was disgusting.
Colin Kaepernick refusing to stand.
OBJ!
The greatest comeback in Super Bowl history.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für euch und mit euch. Nico Backspin und Daniel Jensen sind heute bei mir. Ich glaube, ich muss die beiden nicht vorstellen. Ich mach's gleich, aber trotzdem. Vorher will ich euch einmal noch das Thema verraten, über das wir heute sprechen. Und zwar lautet das: Corona-Krise verliert die NFL ihre Fans in Europa. Es ist ja gerade nicht ganz so einfach. Eigentlich soll die Saison bald starten, aber es gibt diverse Fragezeichen aufgrund der Corona-Pandemie. Es ist nicht sicher, ob die Saison überhaupt startet, ob Fans zugelassen werden. Einige Stars haben schon aus Rücksicht auf ihre Gesundheit verzichtet auf die kommende Saison. Und deswegen wollen wir beide, oder wir drei vielmehr, mal darüber sprechen, weil ihr seid auch ausgewiesene NFL-Fans. Und du arbeitest sogar quasi mehr oder weniger für die NFL, wenn man so sagen darf. Du arbeitest für Lagardère, für den
Vermarkter. Spot 5.
Spot 5 wieder.
Ganz genau. Genau. Seit 8 Wochen heißt es wieder Spot 5.
Ach, guck mal, Retro, herzlichen Glückwunsch. Sehr gut. Spot 5, wusste ich gar nicht, zu mir vorgedrungen. Also für Spot 5 bist du da für den Content zuständig.
Ganz genau.
Und Nico Backspin, deine Passion ist sehr Hip-Hop, würde ich sagen. Du hast ein eigenes Magazin, einen eigenen YouTube-Kanal, einen eigenen Podcast, produzierst auch selbst Musik und bist auch großer NFL-Fan. Wie kam es dazu? Seit wann bist du fasziniert von American Football und von der NFL im Speziellen?
Familie war der Grund. Ich habe Familie in den USA und ich bin, keine Ahnung, das erste Mal mit, ich glaube, 10 oder 11 rübergeflogen.
Also vor 5 Jahren ungefähr.
Ja, genau. Ja. Das muss irgendwann einer der letzten Sommer gewesen sein. Und da habe ich bei mir, die erste Faszination war beim Baseball. Ich habe mal eine World Series, ich glaube, die 91er World Series zwischen Twins und Braves, habe ich komplett in meinem Hotelzimmer, weil klein durfte nirgendwo hin, habe ich dann komplett geguckt. Und da bin ich so geflasht worden davon, dass ich alles aufgesogen habe. Und dann bin ich je nach Wetterlage natürlich auch irgendwann auf die NFL gestoßen und habe, weil damals die Familie, mein Onkel ist das, der hat beruflich immer irgendwie, musste wie reisen, ganz Lateinamerika rauf und runter und auch immer umgezogen, waren da gerade in New York.
Ah.
Und dadurch bin ich dann immer quasi von dieser Stadt fasziniert, Football, Giants, und das ist meine Brücke gewesen. Und deswegen bin ich
bis heute Giants-Fan. Ich habe mich schon gefragt, wenn du da Familie hast, warum du im Hotel wohnen musstest.
Nee, ich war im Hotel auf einer Hochzeit in Toronto. Und da habe ich mir das Ding angeguckt und die sind jetzt ein bisschen Geschichten vermischt. Das war das Erste. Bin dann über die Jahre dann aber noch auch mit Football in Verbindung gekommen und da waren es die Giants eben aufgrund der Familie in Verbindung.
Es hätten ja auch die Jets werden können.
Ja, aber das war irgendwie, ich glaube, da ist es so ganz simple Kleinigkeiten wie Farben oder sowas und Logo.
Ja.
Ich kann mich da noch dunkel dran erinnern, sah cooler aus, ohne dass ich irgendeinen Spieler kannte, und deswegen bin ich Giants geworden.
Bis heute?
Ja, also irgendwann, guck mal, ich hab so ein David-Goliath-Gefühl generell im Sport. Ich mag diese Supermannschaften nicht. Ich finde Bayern München langweilig. Mhm. Ich finde die Patriots wahnsinnig langweilig, obwohl es krass beeindruckend ist, was sie da machen. Und so habe ich dann über die Jahre auch gemerkt, okay, mit den Giants hast du die Patriots ein paar Mal geärgert. Das war genau dieses David-Goliath-Spielchen. Und ansonsten sieht es halt echt kacke aus.
Aber auch den Super Bowl gewonnen.
Ja, genau.
Mit Ole Männer.
Ja, aber das ist so, guck mal, im Fußball bin ich Werder-Fan.
Ja.
Das ist genauso. Du gewinnst auch mal eine Meisterschaft oder holst, aber ansonsten halt nicht. Und diese lange Durchstrecke mit den Giants, die ist hart, aber sie fühlt sich irgendwie richtig an.
Okay. Und wie sieht das aus, wenn die Saison läuft? Bist du dann tatsächlich jeden Sonntag vom Livestream oder vom Fernseher und zitterst mit? Oder informierst du dich eigentlich mehr übers Internet, über die News und über die Spielstände und so?
Nö, eigentlich komplett. Ja. Mhm. Also ich bin auch, und das ist dann wieder eine Verbindung, die wir beide haben, seit ein paar Jahren auch dankenswerterweise quasi mit der NFL in Verbindung gekommen, bin Teil von diesem VIP-Club-Influencer-Programm, das es hier in Deutschland gibt, seitdem auch eine recht enge Verbindung, und habe über die Zeit verschiedenste Projekte auch gemacht, die da entstanden sind, und dadurch halt schon wieder eine intensive Liebe entstanden. Also jedes Wochenende gucke ich den Kram, ich gucke auch die Rematches, dieses 40-Minuten-Live-Ding dann mir noch manchmal an und so. Es ist natürlich sehr viel, weil ich mich gleichzeitig auch noch um 4 andere Ligen kümmern möchte, aber es ist einfach eine scheiß Sucht geworden. Die wird auch nicht weniger, habe ich das Gefühl.
Du warst auch beim Super Bowl, dazu kommen wir gleich, da habt ihr euch ja auch getroffen.
Genau.
Daniel, erzähl du.
Er war zweimal beim Super Bowl, das muss man dazu sagen.
Die letzten beiden Jahre.
Gut, du darfst trotzdem bleiben. Zweimal beim Super Bowl. Erklär du einmal kurz, Daniel, bei Sport 5, früher Lagardère, Content-Redakteur, was ist deine Aufgabe? Was macht man da genau?
Am Ende ein Content-Redakteur ist es gar nicht. Ich mache Kommunikation für, wir nennen das immer, das ist ein doofer Begriff, aber Rechtehalter, also Vereine und Ligen plus Marken, die im Sport was machen wollen. Die kaufen sich irgendwie die Banden beim HSV ein und möchten dann irgendwie da drumherum noch was machen, weil Banden alleine sind ein bisschen langweilig. Und dann sprechen wir mit den Marken und gucken, wie wir Kampagnen entwickeln. Und ich unterstütze alles an Vereinen und Ligen, das ist auch die NFL, dabei, ihre Fans besser zu erreichen. Also genau das Thema, was wir eigentlich heute haben, trifft genau das zu, was ich mit der NFL in Deutschland in ganz unterschiedlichen Projekten, dann auch mit Nico zusammen, immer wieder mache. Immer die Frage, wie können wir eigentlich noch mehr Leute dafür begeistern? Wie schaffen wir es, das nochmal interessanter zu machen? Das ist am Ende mein Job.
Du warst ja auch schon mal bei uns in der Montagssendung, weil du mit Max auch dieses Fleck-Programm mit der NFL zusammen koordinierst. Und du bist Chiefs-Fan. Also du bist zum Super Bowl gereist, auch mit Max. Ihr wart nicht im Stadion, im Gegensatz zu dir, dazu kommen wir gleich. Ja. Und hast dann auch noch den Super Bowl-Triumph der Chiefs quasi. Zumindest genau. In Miami live miterlebt.
Genau. Also wir waren im Pro Bowl mit dem NFL-Fleck-Programm. Haben da im internationalen Turnier mitgemacht, sind Europameister geworden, wenn man das mal so sagen darf. Es gab auch nur eine andere europäische Mannschaft.
Ihr seid Europameister geworden.
Wir sind Europameister geworden, klar. Das ist wahr. Es gab zwei europäische Mannschaften da. Ja. Großbritannien, UK und uns. Die haben wir ziemlich klar geschlagen. Du warst dabei.
Das ist krass.
Und dann sind wir Europameister geworden.
Hast du nicht zugeguckt?
Doch, aber ich kann mich halt daran erinnern, wie No Front, das war ein unheimlich liebes Team und hat richtig viel Spaß gemacht, wie die halt teilweise richtig den Arsch versohlt bekommen haben von den Amerikanern. Aber da waren auch Jungs dabei, ne? Also wirklich gefühlt 1,10 Meter groß, ja. Die teilweise alle so groß, also, und die haben ja, die so
die hatten 13, 14-Jährige, ja. Haben gegen 11- bis 12-Jährige Amerikaner, Kanadier und Mexikaner gespielt.
Alter Schwede, war das ein Tempo.
Uns zerstört. Ja. Also, das ist wirklich so, bei uns war es so, die können Basic Pass Routen, haben wir vor allem gesagt, wirf den Ball nicht. Wenn ihr den Ball wirft, ist der Ball weg. Weil die unglaublich gut Cover spielen, die wissen ganz genau, wo sie hingehen, die täuschen an, lassen einen frei und dann kommen sie rein und sagen, läuft mit dem Ball. Und auch das hat nicht wirklich gut funktioniert.
Aber ich muss sagen, es hat Spaß gemacht zuzugucken, mal die Lanze dafür zu brechen, weil so, das muss für die Kids auch geil gewesen sein, da rein und wie die NFL das aufzieht, das drumherum, das ist nicht zu vergleichen mit einem kleinen Jugendschulturnier hier. Ja. Das war so eventhaft, ja, glaube, das war krass.
Was cool war, wir hatten Markus Kuhn an unserer Seite dann am Ende Defensive Coordinator, der hat sich darum gekümmert, dass die ein bisschen, also das war der größere Job, als den der Max hatte, weil er die ganze Zeit eigentlich nur geguckt war, dass die irgendwie standen. Der hat mit reingerufen, es kamen wirklich irgendwie NFL-Legenden dazu. Wir haben Russell Wilson getroffen, Bilder mit ihm gemacht, Interview mit dem gemacht, der jetzt ja als NFL-Flag-Programm so ein bisschen als Kopf anleitet. Das heißt, das Interesse an diesem ganzen Thema ist in den USA riesengroß. Das war ein mega großes Ding. 3 Tage lang wirklich Action da auf dem, also das ist ja das ESPN-Komplex. Dass die Bubble, wo die NBA jetzt aktuell ihre Saison ausspielt, genau da waren wir. Das war ganz merkwürdig jetzt zu sehen, dass also wirklich die gleichen Hotels, die wir waren, die gleichen Hallen, in denen wir waren, ist jetzt die NBA und führt ihre Saison aus. Und das war schon speziell, das war für die Kinder, glaube ich, extrem gut und hat mal gezeigt, wie wichtig dieses Thema einfach ist. Und ich glaube, das, was wir jetzt in Deutschland machen, ist so die andere Richtung. Wir reden ja gleich über die Fans und wie die NFL-Saison wahrgenommen wird. Das, was wir versuchen, ist der andere Bereich, aktive Spieler. Wir haben irgendwie so knapp 65.000 aktive Spieler in Deutschland. Und neben GFL und all dem Huber-Kram, sag ich mal, versuchen wir eben einfach das in die Schulen zu bekommen und da Kinder weiterhin zu motivieren.
Wie er gleich wieder Produkt verkauft hier.
Ja, apropos. Wir müssen viel trinken, das ist nämlich warm. Yes. Ist auch in diesem Studio. Cem.
Gutes Wasser.
Danke an dieser Stelle an unseren Sponsor König Pilsner.
Verdammt, ich
hab gedacht. Nico trinkt keine Hopfengetränke und meins, guck mal hier, das ist so heiß, dass meins hier schon so ein bisschen überläuft.
Ich sage ja.
Hat dich denn Russell Wilson erkannt? Weil der steht ja auch auf Hip-Hop und ist ja auch mit einer Hip-Hopperin verheiratet.
Ja, wir haben uns auf jeden Fall gut unterhalten.
Ja?
Ja. Ich könnte jetzt eine große Geschichte von dem ganzen Trip erzählen, die geht aber auch kurz los an diesem Wochenende, wo. Ja. Ich war eben aufgrund dieses Programmes beim Pro Bowl und dann ist halt auch, guck mal, wir reden ja am Ende jetzt auch darüber, wie kriegst du Faszination rein. Ne? Ich bin ein erwachsener Kerl, ich habe in meinem Leben schon einiges gesehen und ich habe mich trotzdem gefühlt wie ein kleines Kind.
Ja.
Die Nähe, die sie aufbauen, wie sie dann auf einmal dir die Spieler zugänglich machen, wie du auch merkst, dass manche Spieler Bock darauf haben, den Quatsch mitzumachen.
Ja.
Und Russell Wilson stand da halt seelenruhig, 100 Kameras auf den gelenkt, dann hat er seine ganzen Sachen abgearbeitet und dann dreht er sich um und dann stehe ich halt wie ein Ochs vor ihm mit anderen 50 und dann frage ich, können wir ein Foto machen? Obwohl ich sowas gar nicht mache. Aber ich habe gedacht so, können wir ein Foto machen?
Einzigartige Show.
Ja, genau. Ja. Und dann quatscht er dann auch noch mal 3-4 Minuten mit mir über irgendwas. Wo kommst du her? Deutscher Hip-Hop? Ja, nice. Okay, thank you, bye. So, aber es trotzdem...
Voll Profi.
Ja, einfach, trotzdem war der Event-Charakter war da und ich habe mir gedacht, krass. Und damit, also mich, logischerweise, ich bin mittendrin, mich kriegen sie damit voll, aber ich glaube, das ist das Faszinierende daran, weil sie es irgendwie schaffen, es ist lebhafter zu machen, als vielleicht manchen anderen Sport.
Und man fühlt sich ernst genommen, ne?
Ja, voll. Also gut, ich meine, ich bin jetzt in meinem Leben schon das eine oder andere Mal drüben gewesen und meine ersten Erfahrungen mit Hey, how you doing an der Tür im Supermarkt, die hatte ich mit 12, als ich dem in meinem redebrechenden Englisch erklärt habe.
Ich habe mich gegrüßt.
Mir geht's gut. Mir geht's
gut. Gefragt, wie es mir geht. Dankeschön.
Ja. Und er so, ja, okay, geh weiter. Ja. Das habe ich irgendwann gelernt. So. Ja. Aber ich mag diese aufgesetzte Politeness, das mag ich irgendwie gerne. Und wenn du das mit reinpackst, dann ist dieses Gesamtpaket, was die NFL baut, halt auch einfach ein riesengroßer Spielplatz.
Ja. Hast du so einen speziellen Helden, vielleicht sogar von den Giants, den du immer besonders cool fandst, den du heute noch verehrst? Oder vielleicht ist es auch ein aktueller
Spieler? Das ist eine ungerechte Frage. finde ich auch so viel interessant, weil wenn wir jetzt auch sagen, wir sind Fans von irgendwas. Mhm. Ne? Ich finde, die ganze Liga hat eine gewisse Faszination. Es gibt überall Typen, die spannend sind. Vor allen Dingen das System, Franchise-Wechsel, Spielerwechsel, das sorgt dafür, dass es eigentlich nicht so eine Bindung gibt wie, keine Ahnung, Werder Bremen, HSV bis zum Tod, wenn du nicht da lebst. Mhm. Also kann mir kein Eagles-Fan erzählen, dass er die Giants hasst oder so. Weil come on, Alter, du bist 80.000 Kilometer entfernt. Und deswegen, ich finde so Typen wie Cam Newton fand ich total faszinierend, wie der aufgetreten ist. Jetzt sind so, keine Ahnung, wenn ich dann andersrum heute sehe, so die junge, aufstrebende Leute wie den Kyler Murray, das finde ich geil. Mhm. Aber aus Giants Sicht ist natürlich Manning etwas, an dem ich mich festhalten kann, weil es halt nicht so laut war, aber grundsolide und immer schlechter geworden ist und ich habe dran festgehalten und Daniel Jones fühlt sich jetzt genauso an, aber wie etwas, was jetzt losgeht.
Ja.
Und Saquon Barkley, ich guck mal, OBJ ist mir ein Tick zu laut gewesen immer. Ich mag das so, wenn ich das Gefühl habe, es gibt so eine Verbindung und es ist so recht ruhig und authentisch. Und deswegen ist Cam Newton immer so eine andere Sache, weil der ist da hinten, der macht seinen Quatsch. So, zieht jeden Tag einen anderen Anzug
an. Du magst ihn auch, obwohl er jetzt zu den Patriots gegangen ist, die du eigentlich zu langweilig findest, weil sie Dauersieger sind.
Ja, aber guck mal, aber das ist zum Beispiel so, dass ich finde ja nicht, ich habe ja nichts, keine Abneigung gegen die. Hm. Ich finde ja total beeindruckend, was die da machen.
Ja.
So, und ihr kennt euch alle noch besser in diesem System aus als ich, aber von meinem Punkt aus, wenn ich sehe, wie eigentlich die Liga dazu da ist, dass ein Team halt nicht 20 Jahre lang dominiert und dann Trainer und Spieler sich darauf einigen, wir sorgen aber dafür, dass wir jetzt hier 20 Jahre dominieren, dann ist das krass beeindruckend. So. Und wenn ich dann diesen Move jetzt in dieser Pause sehe, dass eigentlich, also sogar ich, mir nicht klar war, dass er da hingeht und es jetzt so lange gedauert hat, weil sie dann jetzt wussten, okay, jetzt passt das Paket. Die werden Spaß haben, also wenn die Saison stattfindet. Aber das wird passen, weil der Trainer sorgt dafür, dass der Typ auch das macht, was er machen soll.
Ihr habt damals keine Karten für das Stadion bekommen beim Super Bowl. Du warst drin. Richtig?
Ja, und wir sind trotzdem gemeinsam hierher gefahren. Ja.
Wie war's?
Ich rede schon wieder so viel. Eigentlich musst du das erzählen. Alles gut. Aber das ist also Wahnsinn. Ich durfte jetzt zweimal hintereinander da sein. Ich war in Atlanta und deswegen auch, ich habe halt den langweiligsten Super Bowl in der Geschichte gesehen. Mit Patriots-Fans, die danach immer, ich glaube, es war der 6., ne, halt alles, was sie gemacht haben, immer 6, 6, 6 und sind gemeinsam Richtung Parkplatz gegangen.
Du hast jetzt damit Casper gesehen, der nicht Patriots-Fan ist, sondern...
Ja, das kommt noch dazu, aber das würde das Ding jetzt zu weit aufmachen. Ich war mit Casper da und der hat halt, also der hatte Bock und wir sind dazu, aber der hat mir halt No-Call, hat er mir halt gefühlt, also komplett alle 3 Tage lang erzählt, dass in New Orleans in keiner Kneipe der Super Bowl gezeigt wird, weil sie immer noch so sauer sind, dass sie dieses Spiel nicht zeigen werden.
Okay.
Und so eine Geschichten. Und dementsprechend war jetzt Miami natürlich ein ganz anderer Vibe noch. Und ich hatte auch keine Karte am Anfang. Ich hatte wirklich keine Karte. Ich habe mit der Zone zusammen da so quasi eine Challenge mir erarbeitet. Die haben mich dabei begleitet. Aber weil auch alle denken, das war so scripted. Nein, ich hatte keine Karte. Er ist live. Ich habe ihn voll gequatscht. Ich habe voll mal Kuhn voll gequatscht.
Die spannendste Frage war eigentlich, er hat mir dann hinterher irgendwo sein Handy gezeigt. Und meine, guck mal hier, ich spreche mit dem Typen, der die Tickets für die Spieler mal holt normalerweise. Und der war dann nur so, ja, der ist gerade bei, ich glaube, 8.000 oder so sind so, $8.000 kostet die Karte. Ja, also bei 2,5 überlege ich. So, und es, wir haben auch gesagt, so, wir waren so bei 1.500, haben wir gesagt, okay, bezahlen wir. Es ist nicht mal ansatzweise in die Nähe gekommen von 2,5 oder 1.000 Euro. Die waren immer noch über 6 am Ende. Und zwar eine halbe Stunde vom Spiel. Also,
krass. Und ey, ich hatte natürlich Budget von der Zone und ich, das war so Teil, wenn du es schaffst, hier, so, dann können wir das auch irgendwie möglich machen. So, und dann habe ich halt gedribbelt. Über die Jahre, jetzt auch, wie gesagt, das muss ich auch immer sagen, er ist so einer der Gründe, warum ich damit angefangen habe und warum es dann auch intensiver geworden ist, habe ich mir natürlich auch ein bisschen Netzwerk erarbeitet, was dazu geführt hat, dass ich original am Abend vorher die Möglichkeit hatte und so einen Briefumschlag hatte und dann war da tatsächlich, ich hatte ja gedacht, ey, gib mir irgendwas und dann setze ich mich in die letzte Reihe.
Ja.
Und dann hatte ich wirklich ein Ticket mit hier On-Field-Option, erste Reihe mitten im Chiefs-Block. Hier war der Eingang von den Spielern und ich saß Reihe 1 unten direkt daneben.
Na, hast du mal Kommandos reingerufen?
Halb der Pause auf dem Platz, oder? Auch?
Nein, vorm Spiel. Okay. Vorm Spiel auf dem Platz.
Ich dachte, das sei Jennifer Lopez gewesen.
Die war eine Halbzeitpause.
Ah, okay.
Wir hatten überlegt, wer wann. Ja. Und dann habe ich gesagt, nee, ich mache vorher, weil ich kann nicht so gut singen.
Okay.
Das
aber die Frage muss noch gestattet sein. Dadurch, dass du Musik wahrscheinlich noch mehr feierst als Football, hast du da dann noch mal besonders hingeguckt in der Halbzeitshow beim Auftritt von J.Lo und Shakira?
Ja, aber nicht musikalisch. Das ist nicht so.
Auch als Fan dann?
Ja, ich bin da eher so fasziniert von, der Entertainment-Charakter. Das geht los, wenn du on-field gehst und wenn du dann da so rumstehen darfst und dann die Spieler, hey, hier in der Stunde wird gleich der Super Bowl gespielt und die Spieler kommen ans Spielfeld dran und unterhalten sich mit den Leuten und machen Fotos und so. Und dann in der Mitte diese Halftime-Show, dann kriegst du so ein komisches Bändchen um, das dann in verschiedenen Farben leuchtet und dann stehe auch ich Idiot da und halt auf einmal so das Handgelenk hoch und denke mir, oh, guck mal, meine Lampe leuchtet hier auch mit. Ja. Und so, das ist schon ein Flash gewesen. Und mittendrin zu sein, dass dieses Team dann auch noch das Spiel dreht und so, das war sehr episch, muss ich sagen. Also sehr viel Glück gehabt.
So wie es aussieht, du sagst, du warst jetzt die letzten 2 Jahre beim Super Bowl, werden wir Europäer höchstwahrscheinlich nicht zum Super Bowl reisen können aufgrund der Corona-Pandemie, wenn überhaupt Fans zugelassen werden. Das weiß Stand jetzt noch niemand. Wie schätzt du denn die Situation ein, Daniel, dadurch, dass das dein Beruf ist und dass die NFL euer Kunde ist? Wie sind die Pläne der NFL gerade für den europäischen Markt und für die europäischen Fans, damit der Hype, den es ja immer noch in Deutschland rund um die NFL gibt, aufrechterhalten bleibt?
Also ich glaube erstmal, die NFL plant super langfristig und alles, also ich rede mit denen einmal die Woche und es ist aktuell ein bisschen das Gefühl, dass sie sagen, sie wissen selbst nicht, was jetzt passiert diese Saison. Ja. Sie sind super vorsichtig, sie konzentrieren sich sehr darauf, dass das überhaupt irgendwie alles stattfindet, alle Kraft darauf, dass dieses Song stattfindet. Die wissen auch, was für eine fatale Wirkung das hätte, wenn die Saison nicht stattfinden würde. Da hängt ja super viel dran an Übertragungsrechten, an Sponsoren, an allem Möglichen. Das ist ja nicht nur die Spieler, die irre viel Geld verdienen, die Owner. Das darf man nicht vergessen. Da sind Social Media Manager, da ist irgendwie ein Hausmeister vom Stadion. Da sind irgendwie ganz, ganz, ganz viele Jobs dran. Und so ähnlich wie es in der Bundesliga ist, heißt es auch, wenn die Saison abgebrochen wird, die Spieler, die kommen gut klar. Der Owner, der freut sich, weil er vielleicht etwas sparen kann. Aber die ganzen Leute dran mal drum. Und das ist, glaube ich, das, wo es am Ende drum geht. Die NFL tut gerade alles dafür, dass diese Liga stattfindet. Und für uns heißt das abwarten. Also wirklich gucken, wie geht es weiter, wann wissen wir mehr. Für das NFL-Flag-Programm relativ einfach. Solange in den Schulen kein Sportunterricht da ist, macht es keinen Sinn. Das heißt, wir warten ab, wir reden aber eher über in einem Jahr dann und gucken, ob wir jetzt kurzfristig noch irgendwas Smartes hinkriegen. Und für die Saison, glaube ich, ist es aktuell alles on hold.
Wir gucken, weil das ist passiert. Ja schon auffällig. Also von den Accounts kommt jetzt nicht irgendwie so eine Art Countdown oder so. Heute in einem Monat fängt die neue Saison an. Oder
das würde ich dem Social Media Account sogar, also auf Instagram sogar zutrauen, dass es losgeht. Aber es ist natürlich so, dass die super, super vorsichtig sind in was sie machen, weil keiner möchte sich hinterher irgendwas Negatives gesagt bekommen. Und ich finde das ganz interessant. Also die NFL als jährliche Storyline ist ja so, die hat nun einen richtigen Peak im Herbst bis im Winter, wissen wir alle. Super Bowl peakt es dann hoch und danach geht es ja relativ ruhig. Da hast du noch einen Draft und hast du noch ein bisschen irgendwie nochmal die Vorbereitung, die Preseason, die irgendwann losgeht. Aber diese ganzen Storylines, die sie erzählen, die sind ja alle pausiert, mehr oder weniger. Also in den USA versuchen sie es, eine Year-Long-League irgendwie zu werden. In Deutschland haben sie massive Probleme mit der Offseason. Auch da reden wir mit denen, überlegen, was machen wir da, können wir Content machen, kann denn Nico irgendwie was tun, können wir irgendwie was machen, macht es Sinn, das Flag-Programm dahin zu legen, um dann gleichzeitig ein bisschen mehr Inhalte zu haben. All solche strategischen Gespräche
haben wir mit denen. Die können sich auch gerne an uns wenden, wir senden jeden Montag auch in der Offseason.
Können wir gerne versuchen.
Unsere Telefonnummer mal weitergeben.
Ja.
Du hast ja offenbar gute Kontakte jetzt.
Gar kein Problem, was ist am Ende spannend. Übrigens, dann dürft ihr nicht mehr hier mitwerben, von daher, das könnte schwierig werden.
Okay.
Also aus der Sponsoring-Brille König Pilsen natürlich nicht ganz einfach für die NFL.
Das beste Bier.
Ja.
Sehr gut. Gut gespielt. Gut gespielt.
Genau, also es ist am Ende so, dass das wirklich etwas ist, was total unterbrochen gerade ist. Mhm. Ich glaube, wir haben super viele Fans, die am Super Bowl vielleicht Chiefs-Fans geworden sind, fänden Mahomes geil, sind jetzt ein halbes Jahr raus. Und ich meine, wir alle freuen uns irgendwie darauf, dass jetzt parallel die Preseason wieder losgegangen wäre. Warten jetzt irgendwie auf Anfang September, dass vielleicht die ersten Saisonspiele kommen. Ich glaube, ganz viele verlieren es einfach und sagen, ich gucke mir das gerne mal an. Aber jetzt während der Offseason ist es einfach weg. Das ist Bundesliga, das ist andere Sportarten und so weiter. Und dann würden sie jetzt gerne wieder anfangen. Man muss die aber wieder einholen. Also die Zahlen, die ich sehe, ist wirklich, es geht runter. Mhm. Und dann fängt es auch langsam erst wieder an. Also man ist nicht auf dem Niveau von Dezember vor den Playoffs.
Klar,
das ist eben was, wo ich glaube, die Gefahr auch relativ groß ist, dass da irgendwie viele irgendwie verloren gehen.
Ich glaube, dass also insofern NFL in Deutschland noch den Vorteil hat, dass es ja nicht wie im Zweifel im Fußball ist, dass ich werfe jetzt mit Zahlen um, keine Ahnung, 50% aller Fußballfans auch immer in der Saison irgendwann ins Stadion gehen oder so, sondern dass es ja de facto, es gibt 4 Spiele in London und du fliegst vielleicht mal rüber, also reden wir von einstelligen Prozentzahlen maximal, die überhaupt etwas davon im Stadion miterleben. Das heißt, du hast es eh nur im Fernsehen und zeitversetzt. Das macht das ja schon alles sehr spitz. Das ändert sich ja nicht. Wenn dies, und ich finde, das macht die A, hat es die Bundesliga sehr gut vorbereitet, mal abgesehen davon, dass sie am Anfang das ganze Stadion gezeigt haben und irgendwann nur noch das Spielfeld. Die NBA im Moment macht es sehr, sehr gut. Ich finde, die bauen das schon krass, wie sie die Saison im Moment versuchen, noch über die Runden zu kriegen. Die Major League Baseball zum Beispiel nicht, die verhauen es gerade. Aber das sind alles Learnings, mit denen du ja einen Saisonstart irgendwie hinbekommen kannst, dass du Mediarechte, Fernsehrechte klären und damit auch bedienen kannst. Und dann, wir reden ja erstmal nur von Deutschland, ist es für die ja egal. Also es gibt auch Leute, die Sound-Extra-Option jetzt bei der Champions League angucken. Ich bin das nicht, aber die scheinen das zu mögen. Und wenn du das anklickst, dann hast du das gleiche Gefühl, ist relativ egal und es spielen da ein paar Leute gegeneinander. Das heißt, ich glaube, den Effekt wird es weiterhin haben, solange du eine Tabelle hast und einen Spielplan, nach dem irgendwie Punkte abgerechnet werden. Dass dieses darüber hinaus und Experience aufbauen und so dahin gehen, den jetzt wegbricht, das ist halt eher ein langfristiges Thema, glaube ich.
Ja.
Aber kurzfristig, wenn sie eine Saison starten, wird das in Deutschland, glaube ich, trotzdem eine Faszination kriegen, weil dazu sind hier auch genug Player im Markt und das ist ja hier genauso. Von Formaten, du musst einfach dann gut mit der Situation
drin. Ja, sie können halt nicht so eine Bubble generieren wie jetzt zum Beispiel die NBA, dafür sind wahrscheinlich auch die Kader und der Staff, der drumherum hängt, viel zu groß.
Hast du mal den Komplex da gesehen, den Disney-Komplex? Alter, da stehen aber so viele.
Aber es sind nicht so viele Spieler gehören zum Kader beim Basketball wie beim Football zum Beispiel. Das ist schon riesig, keine Frage.
Es stehen aber 10 von diesen
Hotels. Aber ich glaube, in der NFL wäre das nochmal immenser,
wenn du da
so einen riesen Campus irgendwie dir mieten würdest. Und die Spieler, die sich jetzt entschieden haben, nicht zu spielen, sind ja auch noch nicht die Topstars. Also die großen Katzen sagen ja alle, sie wollen spielen. Die Frage ist halt, was passiert, wenn sich einer der Spieler tatsächlich mal infiziert? Was passiert, wenn die Saison gerade losgegangen ist und nach einer Woche gibt es dann schlechte
Nachrichten? Aber auch da sind Learnings. Guck mal, ich meine, jetzt switche ich kurz in die Champions League. Mhm. Atletico Madrid oder ja genau, Atletico Madrid, 2 Spieler.
Ja.
So, was heißt denn das? Das wissen wir, Stand jetzt Aufzeichnung nicht. Nächste Woche wissen wir, was das eventuell bedeutet, ob eventuell die Champions League damit umfällt und es keine Halbfinals gespielt werden können oder ob sie einen Weg finden, das durchzudribbeln. So. Es ist ja nicht unbedingt wie bei jedem zweiten Liga Dynamo Dresden, dass man die Mannschaft über die Klinge springen lässt, um die Liga zu retten, sondern da geht es jetzt wirklich um, wie rettest du diesen ganzen Event? Mhm. Und das gilt dann ja auch für die NFL. Also der Vorteil, das habe ich mir schon die ganze Zeit gedacht, dass in Anführungsstrichen, dass du deinen Starttermin im September hast, sorgt ja dafür, dass alle anderen groben Mega-Sport-Events in dieser Welt vorher ihre Erfahrung gesammelt haben.
Absolut. Sie konnten sich auf jeden Fall was abschauen.
Ja.
Über London haben wir geredet. Die wird es ja nicht geben, die London-Spiele. Ob es sie 2021 geben wird, wissen wir jetzt einfach noch nicht. RAN NFL hat ja auch immer so für die Hardcore-Fans ein Season-Opening gemacht. Fällt logischerweise auch flach dieses Jahr. Weißt du oder kannst du Empfehlungen aussprechen, was für digitale Plattformen es sogar vielleicht gibt, wo sich NFL-Fans zur neuen Saison dann gut miteinander connecten können? Oder hast du vielleicht schon mal was klingeln gehört, dass die europäischen NFL-Fans vielleicht sich über kostenlosen Extra-Content in der kommenden Saison freuen dürfen? Gibt es da Planungen in der Tasche, dass Game Pass günstiger wird?
Ich weiß überhaupt nichts. So wie ich die NFL einschätze, wird genau so an sowas wie ein Game Pass gedreht. Ich glaube, dass vieles an Content da extra generiert wird. Ich weiß, dass sie mit deutschen Spielern immer noch, also es gibt ja nur noch ein paar, die jetzt auch vielleicht größere Chancen haben, im Kader zu sein, dass mit denen Content geplant ist und auch was gemacht wird und sie da auch weiter daran arbeiten. Aber auf der anderen Seite, und das finde ich ganz, ganz schwierig, ist das, glaube ich, aktuell nicht Fokus bei denen. Also wirklich, so was wie ein Rabatt auf den Game Pass auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, das wird sich eher im Laufe der Saison, wenn es denn mal läuft. Also so ähnlich wie die Bundesliga, die ersten 3 Spieltage nach dem Restart, war super vorsichtig, nichts irgendwie machen, keine Versuche irgendwie überhaupt was außerhalb des Plans zu machen. Und mit der Zeit wurde es deutlich lockerer und entspannter. Und am Ende hatte man das Gefühl, es waren immer noch keine Fans im Stadion, aber es war schon alles irgendwie wieder ein bisschen Normalität. Mhm. Ich glaube, es wird bei der NFL genauso sein. Die brauchen 3, 4, 5 Wochen, um zu gefühlen, das System funktioniert. Und dann wird auch wieder mehr passieren, dann kann man auch mehr machen. Ich glaube wirklich, keiner von uns kann sinnvoll sagen, was da passiert, solange wir dieses Virusgeschehen nicht irgendwie schätzen können. Wenn das in 3 Wochen in Deutschland wieder das 3- oder 4-fache von dem ist, was wir jetzt haben, dann haben wir ja auch ganz andere Situationen.
Ich kann halt auch, was das angeht, diese Verhältnismäßigkeit von Fallzahlen in den USA und die damit verbundene Dramatik im Land nicht, kann man von hier nicht einschätzen. Ja. Es klingt erstmal von hier alles ziemlich dramatisch. Und es klingt auch so, als ob es einen ganz anderen Einfluss hat. Wenn du dich aber mit Leuten unterhältst, die drüben sind, dann sagen sie, du merkst es gar nicht. Es hat sich gar nicht so viel verändert. Was wiederum bedeutet, dass es vielleicht auch eine andere Wahrnehmung von der Gesamtsituation gibt. Und das wiederum hat dann Einfluss darauf, wie die NFL eine Entscheidung trifft. Nur ist ja auch klar, dass wenn sie einen Fehler machen und daraufhin dann, ich meine, das ist das Land, wo man immer noch, glaube ich, viel klagen kann, auch wenn vieles abgefangen wurde mittlerweile, du da ja auch Gefahr läufst, das ganze Konstrukt, das wackelige Konstrukt vielleicht in Gefahr zu bringen. Ja. Deswegen kann ich die Vorsicht schon verstehen. Ich gehe aber auch fest davon aus, dass am Anfang September da 2 Mannschaften gegeneinander spielen werden in irgendeiner Form.
Ich glaube, was nochmal ganz interessant ist, und das ist ja neben Corona parallel passiert, die ganze Black Lives Matter Diskussion und eine Öffnung dieser Liga, die politisch ja eigentlich immer durch die Owner sehr weiß, sehr weit weg von den Spielern eigentlich war, dass die sich verändert hat. Und ich glaube, das kommt in Deutschland gut an. Also ich glaube, dass auch da nochmal sogar ein Gegenpol hingeht, wo man sagt, jeder von uns, der sich mal länger mit dem Ownern der eigenen Teams beschäftigt hat, mit irgendwie dem politischen Hintergrund, der gesehen hat, wie Trump die NFL teilweise gefeiert hat oder mal nicht, da tun wir uns ja alle schwer. Also ich glaube, wir haben alle irgendwie so einen Konflikt in uns, dass die Liga politisch sich aus Sicht von Deutschland nicht gut anfühlt. Und ich glaube, da muss ich zugeben, tut sie sich gegenüber Deutschland was relativ Gutes, wenn sie da einfach ein bisschen liberaler, ein bisschen offener, ein bisschen mehr sich auf die Probleme der Bevölkerung einstellen. Ich glaube, da gibt es auch was. Ob das nur ein Whitewashing in irgendeiner Form ist oder ob die wirklich ein Interesse haben, das zu verändern, das ist dann immer dahingestellt.
Wenn jetzt euer Telefon klingeln würde, weiß ich nicht, so Ende Oktober, Anfang November, auch da niemand weiß, wie die Situation dann aussieht, aber ihr hättet die Chance, quasi ins Stadion zu gehen, rüber zu fliegen, würdet ihr es machen? Oder würdet ihr trotz allem Fan sein, diese Saison aussetzen mit NFL-Spielen live im Stadion? Sei es mit 50.000 anderen Fans oder vielleicht nur mit 1.000 oder 10.000 ausgewählten?
Würde ich im Moment noch sehr davon abhängig machen, wie sich bis dahin das Geschehen weiterentwickelt. Also, einen Impfstoff wird es bis dahin nicht geben. Da gehe ich fest von aus. Trotzdem sind ja auch jetzt im Moment die Erfahrungswerte, die gesammelt werden, was das Fluggeschehen dahingehend bedeutet. Ja. Also wenn jetzt die ganze Urlaubswelle jetzt in Deutschland durch ist und wir danach wissen, inwiefern der Flugverkehr Einfluss darauf hatte, dass für die Verbreitung eines Viruses oder ob die Sicherheitsvorkehrungen ausreichen, dass du von A nach B kommst. Das ist ja für mich beruflich so oder so ein Thema. Ja. So, eigentlich müsste ich dieses Jahr schon beruflich 3-mal in den USA gewesen sein. Das hat nicht stattgefunden, wird auch erstmal nicht stattfinden. Ja. Aber fliege ich deshalb jetzt nach Frankfurt oder nicht? Hm. Und macht es dann einen Unterschied, ob ich jetzt nach Frankfurt fliege oder ob ich gleich rübergehe? Natürlich habe ich, also um die Frage dann persönlich zu beantworten, ganz insgeheim natürlich die Hoffnung, irgendwie dann doch nochmal den Pro Bowl wieder mitzunehmen zu können.
Falls es ihn dann überhaupt
gibt. Ja, genau. Ja. Solche Sachen. Ob die Regular Season dann Faktor, glaube ich ehrlich gesagt nicht. So, das hast du dann am Ende auch sowas wie der Bundesliga angesehen und das wäre auch ein Champions League. Nee, lass mal bitte kein weiteres Risiko eingehen. Nee, hier kommen keine Fans hin. Wir ziehen das Ding jetzt erstmal so durch. und haben dann noch ein Jahr Puffer, um es nächstes Jahr besser zu planen.
Und andersrum haben sich wahrscheinlich NFL-Vertreter jetzt nicht in Deutschland angekündigt für so einen Antrittsbesuch oder mal
wir
wieder.
Wir dürfen
so
aktuell gar nicht reisen. Also das ist definitiv. Ich wollte noch mal eine andere Geschichte reinwerfen, also nur mal um zu zeigen, wie unklar dieses Szenario ist.
Ja.
Wer weiß, wenn das Virengeschehen bei uns hochgeht und wir zweiter Lockdown oder deutlich mehr was haben, die NFL in den USA aber irgendwann sozusagen das durchzieht, auch das könnte bedeuten, wir haben hier keinen Sport und bei denen läuft das wieder und ja, plötzlich schalten alle ein. Also ich glaube, es ist super schwer einzuschätzen, was in 3 oder 4 Monaten ist. Das können wir alle nicht und können nicht machen. Aber so wie die Bundesliga international davon profitiert hat, dass überall Stopp war und wir die einzigen waren, die Fußball gespielt haben, ist es so, dass der Sport NFL natürlich auch funktionieren kann, obwohl wir hier was haben. Und das zeigt so ein bisschen diese ganze große Problematik. Mhm. Und ich glaube, das ist das eine Thema, wie entwickelt sich das? Und ich glaube, die spannende andere Frage, und das ist das Spielerische dann ja, es wird schon einfach eine andere Liga sein. Also wir werden, glaube ich, anderen Football hinterher wahrnehmen und wir werden auch Teams, die sozusagen noch nicht so lange so zusammengestellt werden, es deutlich schwieriger haben. Auf der anderen Seite super spannend. Also ich freue mich so unglaublich auf diese Storylines, die auch weiter erzählt werden. Ob es der Brady in Florida ist oder Cam Newton bei den Patriots oder wann kommt jetzt eigentlich ein Lamar, schafft er es nochmal wieder zurückzukommen? Also wir stehen ja alle irgendwie und das ist gestoppt, diese Saison und die Storylines und die werden jetzt eigentlich erst weitergeschrieben und ich glaube, da gibt es super viele, die sich einfach super darauf freuen zu sehen, was jetzt eigentlich passiert.
Viele rechnen damit, dass womöglich die Chiefs nochmal den Super Bowl gewinnen oder die Saints mal dran sind, aber wer weiß, vielleicht sind es am Ende die Giants.
Nee, das nicht. Aber zumindest mal
mit Daniel Jones?
Ja, jetzt guck mal, zumindest mal keine Ahnung, mal einen ausgeglichenen Score oder so. Also irgendwie 8 Siege die Saison wäre vielleicht mal ganz schön, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Aber das ist ja, für, wie du schon sagst, das ist ja für manche Teams dann auch tragisch. Ne?
Ja.
Also ich glaube, bei den Chiefs ist es sogar sehr andersrum, weil du hast das Ding gewonnen und du kannst erzählen, was du willst, du kriegst diese 100% nicht in der nächsten Saison hin. Mhm. Ist vielleicht sogar ganz gut, wenn sie dann noch mal ein bisschen Puffer haben und wenn du Saints bist und du weißt, deine Zeit läuft so langsam, aber sicher ein Jahr später wieder ab. So, dann ist es ein negativer Effekt. Auch da bin ich voll bei dir. Das sind alles Geschichten, die
absolut, also
spannend sind.
Ja, ich glaube, man kann einfach nicht per se, das kann man in der NFL zum Glück eh nicht, das macht die Liga ja auch aus, sagen, die gewinnen das Ding. So wie bei Bayern in der Bundesliga. Es gibt ja irgendwie immer Überraschungen, aber jetzt dadurch, dass dann halt auch ein paar Spieler aussetzen und so weiter.
Hey, bitter ist das ja, Entschuldigung, aber bitter ist das ja für die Bucks schon, ne? Also wenn du überlegst, also das ist wirklich ja alles so wie so ein Paket. Ja, und dann spielen wir den Super Bowl im eigenen Stadion und unsere ganze Stadt ist im Stadion wir gewinnen das Ding. Und jetzt ist so am Ende so.
Ja, stimmt, für die könnte das besonders doof laufen.
Selbst wenn sie da hinkommen.
Über Musik müssen wir natürlich auch noch mal kurz sprechen.
Jetzt bin ich gespannt, was du vorhast.
Ja, ich war mal zu Gast, das ist schon ein bisschen länger her, in einem Punkrock-Podcast.
Sehr gut.
Das ist so mehr meine Musik. Und da hatten wir echt Schwierigkeiten, NFL-Spieler zu finden, die diese Musik gut finden. Das ist beim Hip-Hop, glaube ich, ganz anders. Also ich glaube, die NFL-Spieler hören sehr viel Hip-Hop. Macht das für dich diese Liga auch nochmal interessant, dass das auch so, dass viel so deine Musik da irgendwie eine Rolle spielt? Und welchen Einfluss hat Musik deiner Meinung nach auf Sportler? Weil es ist ja nicht ein NFL-Only-Ding, auch die in der NBA und wahrscheinlich auch in der MLB werden viel Hip-Hop hören. Ist das auch nochmal für dich interessant?
Voll.
Weil Amerika, weil Hip-Hop?
Ja, guck mal, es gibt, da kann ich zu zwei Stränge sind da drin. Der eine, das bin ich. Ich komme aus dem Hip-Hop und Hip-Hop ist für mich eine Kultur und nicht nur Rap-Musik. Aber es ist auch dahin immer Geschichten erzählen von Typen, die irgendwie spannende Charakter sind oder eine tolle Storyline haben, also irgendwas in ihrem Leben erlebt haben und daraus etwas gemacht haben. Das kann auch die Cinderella-Story aus dem kleinen Kaff in den Olymp von irgendwas sein. So, das finde ich halt super spannend. Auf der anderen Seite ist natürlich auch Hip-Hop allgemein. Es ist nun mal die größte, und Jugendkultur ist da das falsche Wort, weil das ist mittlerweile die 4., 5. Generation Jugend ist, die sich damit beschäftigt, aber damit ist es, und das Wort urban darf man nicht mehr benutzen oder ist nicht mehr so gut, aber ich sage es einmal, diese urbane Kultur, also dieses Multicultural, dass du etwas hast, worauf du dich einigen kannst, was über Fashion, über Style, über eine gesamte Ausstrahlung quasi transportiert wird. Das gibt es ja aus dem Punkrock in den 80ern und dann hat es sich irgendwann verloren. Und dann ist man leider zu alt geworden und ist nur noch Punkrock.
Ich nehme es nicht persönlich.
Nee. Ja. Ich habe mir das schon manchmal überlegt. Und Hip-Hop hat sich immer wieder neu erfunden. Und lange Rede, kurzer Sinn. Das führt halt dazu, dass natürlich es auch immer wieder spannend bleibt. Und ich heute auch zu einem 20-Jährigen in der Liga theoretisch eine direkte Verbindung habe, weil wir die gleichen Sachen, wir prügeln uns mit dem gleichen Sneaker, wir hören eventuell so sogar die gleiche Mucke und so weiter und so fort.
Aber dann müsstest du doch auch eigentlich Raiders-Fan geworden sein, weil ja, das, die Raiders waren ja so...
Ja, safe. Ach, guck mal, wenn es danach geht, ich habe im Schrank, glaube ich, Caps von 15 verschiedenen Teams, weil ich kann ja, wenn ich in Philadelphia habe, ich mir eine Eagles-Cap gekauft. Das darf ich ja Giants-Fan nicht laut erzählen, aber so
soll ich sagen.
Ja, und natürlich ist Raiders voll und das war aber auch aus dem Hip-Hop-Ding so. Da du aber nie genau weißt, in welcher Stadt sie in den nächsten Jahren spielen, so jetzt ist das immer so ein bisschen so ein Thema. Aber ja, weil auch, wenn du Hip-Hop sozialisiert bist, Amerika die Quelle ist und da ist von A bis Z. So, ich meine, ich hab New York Knicks Caps, New York Yankees Caps, wie ein Bescheuerter getragen, weil Jay-Z gesagt hat, I made the Yankee hat more famous than the Yankees can. Das wird immer zusammen verbunden bleiben. Und ich glaube, der NFL tut es gerade ganz gut, dass sie Typen hat, die ein bisschen NBA-iger sind, also die Charakter sind, die nicht nur Helm und Rums, sondern die auch noch eine Geschichte dahinter erzählen.
Ja.
Und das, da sehe ich ganz ehrlich gesagt ganz klar, also das klingt ja zu groß, aber meine Aufgabe oder mein Ziel ist das schon, diese Verbindungen noch stärker zu machen. Ob das jetzt diese Saison klappt, weiß ich nicht, aber langfristig auf jeden Fall.
Hast du die All-or-Nothing-Staffel mit den Panthers gesehen?
Alle, ja.
Ja, also ich bin nicht über die erste Folge ehrlicherweise hinausgekommen, aber da geht Cam Newton, Cham heißt er bei uns in der Footballerei, ja auch auf den Trainingsplatz. Ja. Und welcher Artist ist das, der da?
Oh, das weiß ich nicht mehr.
Weißt du das noch? Also auf jeden Fall.
Auch. Aber ich fand an der Sache ja noch geiler, also wo die Kinder dem Jungen gefallen ist, dass er jeden Tag einen maßgeschneiderten Anzug trägt und jeden auch nur einmal. So. Aber wenn du zum Beispiel auch noch denkst, selbst das, solche Sachen führen ja auch dazu, dass du, ey, Mann, Alter. Und selbst wenn die Leute heute über die letzte Staffel meckern, weil das immer professioneller wird und man kriegt gar keinen Einblick mehr und bla bla bla, guck dir doch mal bitte diese Borussia Dortmund-Runde an. Das ist immer noch zwei Planeten, von denen du dann
redest. Ja, total.
Das kann die NFL halt richtig gut. Und wenn sie jetzt auch Bock haben, die Geschichten zu erzählen, und dann kommen wir auch immer wieder ins Spiel zusammen. So. Auch Flag Football ist eine geile Geschichte, die du erzählen kannst. Dann wird das auch auf Dauer immer größer und spannender, auch hier, definitiv.
Ist ja auch so ein bisschen die Frage bei Hard Knocks, ist ja dieses Jahr die beiden LA-Teams, was die eigentlich so zeigen können. Ne? Ist natürlich spannend, zwei Teams ziehen um und so weiter, aber die werden ja auch unter großen Sicherheitsabstandsregeln und so weiter nur filmen dürfen. Bin ich gespannt, wie das so wird.
Ja, aber ich glaube, da ist man ziemlich erprobt. Also ich glaube, das ist am Ende, klar muss man aufpassen und werden weniger Teams, weniger Kameras, aber mit Mindestabstand, mit Masken und allem anderen, glaube ich, kriegt man das noch relativ gut hin.
Du meinst,
wenn die Teil dieser Teambubble in irgendeiner Form sind, die es da gibt, das wird man hinterher sehen. Weil ich glaube, Hard Knocks ist sowieso ein Format, was sehr von der Offenheit der Teams lebt und wo man sagt, wollen die das und haben sie Lust dazu, dass das erstmal doppelt so viele Spieler und Trainer und was auch immer sind, ist ein herausfordernd, macht es bei uns ganz spannender, weil da einfach mehr Geschichten erzählt werden, die auch gefunden werden, aber ich meine, die ersten All or Nothing und Hard Knocks, das sind, also wenn man die sich jetzt nochmal anguckt, unfassbar, was für Aussagen da getroffen worden sind, wie die insgesamt
geredet haben. Lassen die Lampe bitte stehen?
Ja. Mach das nicht kaputt, ja. Wir wollen wiederkommen.
Da ist echter Gold im Rand.
Ja. Ja. Wir wollen auch wiederkommen.
Ja.
Sieht
das aus hier. Nee, aber insgesamt glaube ich schon, dass das spannend wird. Dann wird man, also der Amerikaner, wenn die was können, das Entertainment, das werden sie hinbringen und da wird man noch was bekommen.
Habt ihr das eigentlich auch manchmal, wenn ihr NFL Nein. geguckt habt? Doch, wette. Korrigiert mich. Aber man weiß ja zum Beispiel nicht, wer nächste All or Nothing ist.
Das ist richtig.
Und ich habe dir das auch manchmal, dass ihr geguckt habt, wie ihr gespielt habt. Und ich habe immer geguckt, ob die Anzahl der Kameras am Spielfeld
war.
Mir ein Gefühl, welches könnte das nächste Team sein? Wer bei den Giants spielen so? Sind es vielleicht endlich mal? Nein, das sieht nach normalen Kamerateams aus.
Jetzt die letzte Mal die Eagles.
Ja, genau. Ja, und das ist das, was ich meine. Das waren
auch die Patriots, einfach die Patriots-Kameraleute, die da standen und mitgefilmt haben.
Also. Ja, genau, das stimmt. Die Gefahr besteht natürlich auch immer, dass die von Bill Belichick geschickt wurden.
Aber ich glaube, um das nochmal kurz aufzunehmen, Hard Knocks und so, das ist so geiler Content. Und am Ende geht es ja darum, die rumsen aufeinander, du kriegst ein bisschen Einblick in Taktik und Entwicklung des Teams und da ist es ja egal, ob sie jetzt Masken tragen und einen 1,50 Meter Abstand haben. So, wenn du es richtig inszenierst, wird auch das seine Wirkung haben.
Ja.
Gerade hier aus der Entfernung.
Müsste doch jetzt auch bald rauskommen, oder? In den nächsten Tagen sogar schon.
Eigentlich müsste es schon laufen, also weil es läuft in der Preseason ja irgendwann schon an, aber es müsste jetzt eigentlich sehr, sehr bald kommen, ganz genau.
Das ist auch gar nicht. Bei uns wird es dann später versetzt. Wer Nico bisher noch nicht kannte, empfohlen vor allem deinen YouTube-Kanal. Da führst du nämlich auch Interviews mit großen, also noch größeren Künstlern. Entschuldigung.
Ja.
Podcast. Was ist dir am wichtigsten? Was ist gerade so dein Lieblingskanal? Instagram bist du natürlich auch.
Ja, ich glaube, mein Instagram-Kanal ist so das Zentrum, wo du alles mitkriegst, weil ich in letzter Zeit nicht so viele Interviews mache. Aber das größte und wichtigste Thema für mich auch in den nächsten Jahren ist ehrlich das, weil ich Hip-Hop habe ich durchgespielt, das mache ich seit 20 Jahren. Mhm. Ich will mit Hip-Hop und diesem Geist, den du auch selber quasi zähneknirschend in der NFL wahrgenommen hast, dass es nicht Punk ist, sondern Hip-Hop, damit will ich in diese Welten rein. Mhm. Und die Geschichten, mein Credo ist Geschichten erzählen. Das habe ich mit Rappern 20 Jahre gemacht, aber das kann ich auch in anderen Welten. Und da ist auch die NFL eine der Welten, in der ich das machen will. Und da habe ich sehr viel Bock drauf. Und das kriegst du am Ende alles auf dem Instagram.
Aber wenn die jetzt anrufen und sagen, tritt doch mal auf bei uns.
Nö.
Sagst du nein?
Also, du hast ja vorhin gesagt, ich produziere Musik. Ich habe in meinem Leben noch nie produziert.
Ist das so?
Ja, ich habe mit 14 angefangen zu rappen. Mit 14,5 habe ich aufgehört.
Guck mal, irgendwo ist mir aber auch Produzent über den Weg.
Ja, sehr gut. Aber
das sind ja so Sachen, die stellt man da nicht klar. Oder? Das ist
auch
okay.
Ja, aber ich bin ja auch, guck mal, ich schreibe ja auch, ich bin Journalist und Fotograf, weil das die beiden Berufe sind, wo du keine Prüfung für brauchst.
Das stimmt. Journalist ist nicht geschützt. Fotograf weiß ich nicht.
Nee, auch nicht. Journalist und Fotograf. Wenn du mal nicht weiter weißt, schreibst einfach Journalist und Fotograf. Kann keiner was machen.
Und Produzent, ist das geschützt?
Nee, auch nicht. Aber das wäre mit falschen Lorbeeren schmücken. Fotografieren kann
ich. Warst du irgendwo auf der Bühne und hast gerappt? War das nicht irgendwo?
Ja, ich habe manchmal Wetten mit Rappern verloren und musste schon einige Male auf Bühnen stehen und Texte rappen und so. Das war relativ peinlich. Das will keiner sehen. Ich moderiere gerne, ja. Und ansonsten produziere ich aber Content in der Form, der hoffentlich Leuten Spaß macht.
Sehr gut. Ich glaube, ein Thema, was wir mal ganz kurz einmal ansprechen müssen, ich glaube, er ist ein riesiger Fantasy-Football-Spieler, nachdem er vor 2 Jahren angefangen hat, direkt die erste Saison gewonnen. Er weiß bis heute nicht wie. Aber
es gibt viele Fantasy-Spielern so. Ich weiß genau wie. Meine erste Saison war ein riesengroßes Desaster. Ich bin, glaube ich, wirklich als letzter, gerade noch am letzten Spieltag, weil der andere verloren hat, reingekommen. Habe dann, glaube ich, hat gegen dich im Halbfinale gespielt und habe nur wegen Aaron Rodgers, weil er das in dem Spiel, das die meisten Punkte in der kompletten Saison, das weiß ich noch, er war der mit den meisten Punkten an einem Spiel.
Dezember 2018, wenn jemand nachgucken möchte.
Ja, gefühlte, keine Ahnung, 1000 Punkte. Das ist der einzige Grund, warum ich gegen ihn gewonnen habe, weil er hat vorhin an jedem Spieltag, auch am Finalspieltag, hat er mehr Punkte als ich. Nur an diesem einen Tag nicht. Und damit habe ich die Runde dann gewonnen. Aber das stimmt, und das muss ich auch ehrlicherweise sagen, dieses Fantasy-Football-Ding ist halt auch, das ist süchtig machend.
Total.
Das ist viel besser als jedes Fußballding, was es gibt. Ich spiele da auch gerne mal eigentlich jedes, was es gibt und versuche mich dran. Aber Fantasy ist so krass, dieses One-on-One-Ding. So, und wir haben auch so eine WhatsApp-Gruppe und sich dann schon noch mal vorher noch mal ein bisschen testen.
Ja, das gehört dazu, klar.
Das ist, bisschen Trash. Es ist so viel Liebe.
Damit du auch nächstes Jahr gewinnst oder dieses Jahr, seid ihr noch der Fantasy-Football-Guide der Footballerei empfohlen.
Ja, sehr gut.
Ein E-Book mit ganz vielen Tipps.
Okay, ich...
Gibt
es eine Hörbuchversion davon?
Nee, musst du lesen.
Ja,
E-Book.
Kannst du es mit lesen? Kannst du es mir nicht einsprechen?
Oder? Das geht machen. Soll ich dir eine WhatsApp
machen?
Das ist aber ein bisschen schwierig. Da stehen natürlich auch viele Statistiken drin. Wie hat der letzte Saison performt bei den Rookies und so? Also, ja.
Aber ehrlich, ich hab die Liga gewonnen, ohne die Statistiken zu gucken.
Ich brauch das nicht.
Ich brauch das nicht. Okay.
Naturtalent.
Ja, nee, aber ich glaube, guck mal, was daran ja auch noch spannend ist und womit er mich ja quasi geködert hat und gekriegt hat, der hat ja mehr Ahnung davon als ich. Ich bin dadurch aber immer mehr reingekommen. Und neben mir gibt es dann halt Leute, die haben noch weniger Ahnung und die kannst du aber damit quasi reinködern in diesen ganzen Bums, dass die dann auch eine Faszination dafür kriegen. Und dann ist ja auch wieder die NFL so schön, dass du im Prinzip dir ganz simpel nach Stadt, Farbe, Logo oder Spieler irgendeinen Verein aussuchen kannst und dann sagen kannst, so, ich bin jetzt... Tennessee Titans-Fan. Warum auch immer.
Ja, ich glaube, dieses Fantasy-Football, da muss ich sagen, wenn die NFL etwas in Deutschland falsch macht, ist es diesen komischen, simplen Fantasy-Manager reinzusetzen, wo man jede Woche irgendwie seinen Spieler wählt und dann kriegt man Punkte und das ist es dann, weil du deine eigene Leistung hast und dann vergleichst du deine Leistung mit jemand anders. Mhm. Den richtigen Fantasy-Manager, ob es nun ESPN ist oder der von der NFL, ist einfach super, super krass addictive, weil du einfach plötzlich eigene Storylines hast. Also, ich weiß nicht, wie viel Battles du hast, wo du letzte Saison schon gegen den verloren hast oder wo du teilweise spielst du dann zweimal dahinter, dann nochmal gegen den spielst und jetzt willst du ihn schlagen und der eine Typ hat, also auch die Spieler, zu denen man ja eigentlich
eine Beziehung aufbaut. Offen, ich höre das schon.
Die Niederlage ist anderthalb Jahre her, die hat das heute nicht verkraftet.
Naja, am Ende, ich hab dir den Ring gegeben, so ist es nicht, aber am Ende ist es natürlich so, also du spielst ja dann über Monate dahin, dass du das haben möchtest.
Ich merke das schon, für eure Beziehung ist das sehr wichtig, dass die NFL-Saison stattfindet, oder?
Definitiv.
Mit diesem Makel mal aus.
Also man sieht sich ja auch gefühlt jede zweite Woche dann plötzlich. Also das ist,
weißt du, was aber lustig ist, was da so für Effekte drin sind? Chris, der Gitarrist von Revolverheld.
Mhm. Bassist, bitte.
Bassist, Entschuldigung, ja, der macht
also ja irgendwie. War das nicht der Produzent?
Schrittelt auf irgendwas da rum, steht man auf der Bühne. Der ist diese, also letzte Saison mit eingestiegen. Ja. Und der ist so richtig durchgedreht. Ja. So, der hat wirklich auch alle Blogs und alle YouTube-Formate sich angeguckt und dann immer dementsprechend seine Mannschaft, und gewonnen hat er am Ende auch nicht. Ja. Schöne Grüße.
Schönes Schlusswort. Liebe Grüße noch an Revolverheld.
Ja.
Nee, cool, dass ihr da wart. Ihr geht davon aus, die Saison findet statt und irgendwie negativen Einfluss auf uns europäischen Fans hat. Das
ja, nicht. Aber Gegenfrage, was denkst du? Denkst du, findet nicht statt und wenn, wird alles scheiße? Oder?
Nee, gar nicht. Ich finde, man muss diese Frage halt stellen. Ja. Dadurch, dass halt mit London diese große Bastion für uns Europäer halt wegbricht und dass es keine großen Partys geben wird, dass Abstandsregeln eingehalten werden. Man wird sich wahrscheinlich nicht treffen dürfen, weiß ich nicht, mit 40, 50 Mann zum Football schauen. Es wird schon eine andere Saison werden. Ich glaube auch, dass die Saison stattfindet. Auf Teufel komm raus. Das muss die NFL auf jeden Fall machen. Aber was dann im Laufe des Septembers, im Laufe des Oktobers passiert, das weiß niemand von uns.
Ich glaube, eine Aussage dazu noch weiter. Ich glaube, sie findet statt. Ich glaube, Deutschland stagniert. Also definitiv, es wird keinen großen Wachstum geben, wie es in den letzten Jahren nochmal gegeben. Ja, ist doch so. Also am Ende, es wird keinen großen Wachstum geben. Und ich glaube, das, was alle irgendwie in Deutschland haben möchten, ist in weite Ferne gerückt. Das Spiel in Deutschland wird nicht in den nächsten 2, nicht in den nächsten 3 Jahren stattfinden. Weil einmal muss das Geld da sein, muss es ein Stadion geben, wo das passt, was gar nicht so einfach ist. Ich meine, das Ding in Tottenham haben sie extra gebaut mit Umkleidekabinen für NFL-Spieler. Die werden ganz soft irgendwann wieder mit London hoffentlich starten. Mhm. Aber ich glaube, das Deutschlandspiel, das hat sich jetzt um 2 oder 3 Jahre, wenn es denn kommt oder wenn es denn möglich gemacht wird, verschoben. Und damit müssen wir ein bisschen rechnen.
Mach. Battle? Warte, ich möchte auch. Ah, hier. Cool, dass ihr da wart. Hat mir viel Spaß gebracht. Immer wieder gern. Spätestens, wenn du dann die Fantasy-Saison 2020 auch gewonnen hast.
Ja. Also, ja, da bin ich wie so ein guter NFL-Profi in seiner Karriere. Ich habe schon einen Ring.
Eher nicht. Ja. Okay, gut. Aber man kann nie genug haben, würde Tom Brady sagen.
Ja, genau.
Cool, dass ihr da wart. Vielen Dank, Nico. Vielen Dank, Daniel. Vielen Dank euch. Wenn ihr Fragen habt, Kommentare, was auch immer, haut's gern unter dieses Video. Wir lesen alles. Tschüss, bis nächste Woche. Bleibt gesund. Ciao.
Rest one, Aaron Hernandez.
Here comes Roger Goodell.
Janet, that was disgusting.
Colin Kaepernick refusing to stand.
OBJ!